Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, in dem Fall bei den WM-Thekenphilosophen. Unsere Sonderserie rund um die Fußball-Weltmeisterschaften geht weiter und wir kommen ja aus einem stolzen Moment 1974. Deutschland wurde Weltmeister im eigenen Land, was für eine tolle Sache. Ja, und dann kam natürlich 4 Jahre später die Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien. Und damit begrüße ich denjenigen, der damals als, ja, 5-Jähriger, glaube ich, erstmals so ein bisschen was mitbekommen hat. Thomas Wagner erstmal, herzlich willkommen.
Ich habe gerade nochmal nachgezählt. Nee, als 6-Jähriger an der Schwelle, 7 zu werden.
Ah, das ist auch, das ist eng, ja.
Ja, und tatsächlich, ich war waren im Spanien-Urlaub mit der Familie. Und das Finale war irgendwann am Abend, glaube ich. Und Papa hat gesagt, wir gucken uns jetzt das WM-Finale an, Argentinien gegen die Niederlande. Die Mama hat gesagt, ja, aber der Junge muss dann irgendwann schon im Bett sein. Und trotz Verlängerung durfte ich mit Papa natürlich das Endspiel zu Ende gucken. Das ist ja wohl logisch, oder? Das
Endspiel, da kommen wir natürlich drauf zurück. Der große Moment von Rob Rensenbrink.
Ja.
Der arme Mann hat ja wahrscheinlich jahrelang nicht geschlafen deswegen. Ja. Aber gut, das machen wir ganz am Schluss, wenn es dann wirklich dann auf das Ehre, wem Ehre gebührt, große Finale kommt. Vorher müssen wir uns einfach darüber unterhalten, wie war die Situation in Argentinien? Die war natürlich, wie wir alle wissen, im Nachgang ja nun gar nicht gut. Militärdiktatur.
Ja. Also das Turnier ist ja schon echt interessant, wenn man das heute betrachtet. 1966 vergeben worden, also da sind die Turniere bis 82 vergeben worden.
Ja.
Also schon 16 Jahre weiter, also bis Spanien. Und Argentinien war in einer ganz schlimmen Militärdiktatur mit einer Militärjunta. Wenn wir heute sagen, die WM hätte nie nach Katar vergeben werden dürfen, dann muss man sagen, sie hätte 78 auch niemals nach Argentinien vergeben dürfen. Obwohl, ich mag das Land und die Nationalmannschaft und all diese Fußballer, aber es war schrecklich. Dieser Palast, der da in Buenos Aires ist, in unmittelbarer Nähe des Finalstadions von River Plate, das ist ja ein richtiges Konzentrationslager, wo Menschen gefoltert wurden. Man wollte... Das machen ja oft irgendwelche Diktaturen. Man wollte mit dieser Fußball-WM dafür sorgen, dass vieles ruhig gestellt wurde, auch im eigenen Land. Ja, aber es wurde einfach grausam gefoltert.
Grausam weiter gefoltert, auch während den Spielen. Man hat dann also wirklich schlimme Sachen rausgehört, alles, was du da gerade erzählt hast. Manche Sachen sind erst später rausgekommen, andere wiederum waren sogar im Vorfeld schon bekannt, dass man natürlich auch diskutiert hat, ne, wie kann man darüber ja letztendlich dann urteilen. Und auch die Nationalspieler wurden damals befragt, die aber sehr, sehr unbedarft damals an die Sache rangegangen sind. Ich mache Ihnen das gar nicht zum Vorwurf, sie wollten einfach nur spielen, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, es war auf jeden Fall schon im Vorfeld eine komische Stimmung. Und dabei ja, war es ja eigentlich schon eine Situation für die deutsche Mannschaft, und aus deren Sicht wir natürlich oft genug auch reden, nicht nur, aber dass da schon durchaus noch Hoffnung bestanden hat, da was zu reißen, obwohl die Mannschaft sicher nicht mal die Qualität von 74 hatte, denn es gab im Prinzip keine überragende Mannschaft damals, oder? Rede ich Unsinn?
Nee, du redest überhaupt keinen Unsinn.
Es waren viele Mitfavoriten, aber
genau,
kein
eindeutiger. Genau, also wenn du jetzt sagen würdest, die Niederlande waren 74 mit uns ebenbürtig, sind ohne Johan Cruyff dahin gereist. Ja. Da gab es ja auch erst am Anfang die Gerüchte, der würde wegen der Militärdiktatur da nicht spielen wollen. Das lag aber wohl eher im persönlichen Bereich, im privaten Bereich. Dann die Brasilianer, die schon eine ganz gute Mannschaft hatten, aber lange noch nicht auf dem Niveau von 70 waren. Und ja... Die Italiener waren irgendwie so, kamen eigentlich auch gefühlt aus einem Tal raus. 74 in der Vorrunde ausgeschieden, 76 gar nicht bei der Europameisterschaft gewesen. Frankreich und Spanien darf man sich damals noch nicht so vorstellen, wie das heute ist, dass da immer Mitfavoriten sind.
Die England waren, gar nicht dabei.
England gar nicht dabei und sowas.
Mal,
ne?
Wieder.
Ja. Genau. Also von daher musst du sagen, nee, da fehlte der große Favorit. Kleiner Nachtrag übrigens noch. Kannst du dich noch erinnern an die Torgestänge, die unten schwarz
die
angemalt
schwarz waren?
Ja. Weil wir eben gerade über Argentinien gesprochen haben. Es hieß lange, oder der Mythos hat sich gehalten, dass das ein stiller Protest von Stadionmitarbeitern gegen die Militärjunta war. Angeblich ist es aber so, dass es schon in Argentinien das schon Mitte der 50er Jahre gab, zur besseren Orientierung irgendwo für das Ganze.
Die FIFA hat das später verboten, allerdings zu dieser Weltmeisterschaft, also wenn man sich da noch Aufzeichnungen auf YouTube oder sonst wo anschaut, dann kann man diese schwarzen Tore immer noch bewundern, also unten. Das fand ich immer sehr bemerkenswert und daran, es ist so ähnlich wie dann später 2010 die Vuvuzelas, die gehörten halt auch zu dieser WM
und was auch, was übrigens auch dazu gehört, bevor wir jetzt erstmal über die deutsche Mannschaft natürlich reden, die Gastgeber, die ja das Turnier nachher auch gewonnen haben, die Zigaretten von Luis Menotti, die haben natürlich auch sicherlich dazu gehört. Er hat ja immer gesagt, also ich glaube, er wird auch so ein bisschen verklärt heutzutage und hat da immer mitgearbeitet. Ja. Er hat ja gesagt, wenn ich das Turnier nicht gewonnen hätte, hätte ich das Ganze nicht überlebt. Er galt ja schon als bekennender Linker und so ein bisschen als Fußballprofessor. Ob das jetzt so krass war, wissen wir nicht. Aber klar war, den Obristen um Perón hat es nicht so. Perón ist ja.
Videla, ne?
Genau, Videla. Perón ist ja der Nationalheilige.
Ja.
Sehr gut, dass ich dich dabei habe. Also, es war schon durchaus so, dass einige Spieler und auch der Trainer das Ganze sehr kritisch gesehen haben in ihrem Heimatland.
Absolut. Und ich meine, damals war ja auch ein gewisser Diego Maradona schon, also damit eine kleine Parallele zu Uwe Seeler, den man auch schon mit 17 hätte nach 54 mitnehmen können. Maradona hätte auch schon, also stand schon auf dem Zettel, aber Menotti hat sich dann gegen ihn entschieden.
Ja, er ist 79, ist er Juniorenweltmeister geworden mit Argentinien, hat dieses Turnier fast allein gewonnen und war, wie du richtig sagst, hat sein erstes Länderspiel 77 schon gemacht. Eigentlich war allen klar, der nimmt ihn mit. Mhm. Menotti wollte das irgendwie dann doch nicht, weil er einerseits gesagt hat, das ist vielleicht noch zu früh, diese ganze Verantwortung. Es gibt aber auch viele, die Menotti kennen, die sagen, er wollte das mit Absicht nicht, um den Spielern wie Kempes vor allen Dingen, aber auch Adiles nicht so die Show zu stehlen, indem sich dann alles auf Maradona so ein bisschen konzentriert, sondern die sollten, die stolzen Matadoren, die sollten es dann auch richten, die erfahrenen Spieler. Mhm. Und es gibt ja auch das schon durchaus glaubwürdige Gerücht, die haben ja die Rückennummern nach Alphabet geordnet.
Ja.
Adiles ist deshalb,
genau.
Dass er den Kader extra so gewählt hat, dass bei K. Kempes die 10 auskam. Also, dass ein Spieler zu Hause bleiben musste oder sowas, damit der nicht das Ganze nach hinten gerückt hätte.
Also ich wollte immer die 10, aber mit dem Buchstaben hätte ich da keine Chance gehabt.
Ja.
Also F kommt relativ früh.
Ich auch nicht, von mir hin.
Nee, wäre auch schwierig geworden. Hätte man die Kollegen so aussuchen müssen.
Genau.
Also nein, aber das ist eine nette Geschichte, habe ich auch gelesen und die stimmt wohl auch. Also dementsprechend, Argentinien dann später Weltmeister, kommen wir natürlich noch drauf zu sprechen. Ich würde vorher noch mal ein paar Worte auch über die Europäer verlieren. Nämlich Ungarn war mal wieder dabei, auch die Franzosen seit 66 das erste Mal wieder dabei. Also gerade die Ungarn als alte Weltmeisterschaftsmannschaft, also eine Macht sozusagen, endlich mal wieder dabei. Und dann die CSSR, der Europameister, musste aber zu Hause bleiben. Ja. Also war auch mal interessant, auch das zu sehen. Peru zum Beispiel war so ein Außenseiter, der mir nur mit 3 Trikotsätzen angereist ist und einen Kredit von 100.000 Schweizer Franken im Nacken hatte, von der FIFA überhaupt teilnehmen zu können. Also das sind auch wieder Geschichten, Wahnsinn. Ja, aber jetzt reden wir am besten auch mal über die deutsche Mannschaft. Die hat natürlich keine Qualifikation.
Übrigens, apropos Trikot, auch noch was. Das erste Spiel, an das ich mich erinnere, ist das Gruppenspiel Frankreich gegen Ungarn.
Oh.
War schon total, es ging um nichts mehr, aber irgendwie die hatten beide gleiche Trikotsätze.
Die sollten eigentlich beide in Weiß haben.
Genau, das war noch nicht so durchchoreografiert. Und dann haben die Franzosen, glaube ich, im Trikot eines argentinischen Zweitligisten gespielt.
Ja. Und das hat sich total gebissen mit dem. Also es war auf jeden Fall farblich eine Katastrophe.
Ja.
Aber letzten Endes hat es für 40 Minuten Verzögerung gesorgt. Und das ist noch auch so ein bisschen in die WM-Annalen eingegangen.
Genau.
Also auch ein interessanter Nebenaspekt. Das Spiel selber war ja, glaube ich, in dem Moment schon bedeutungslos. Die Franzosen haben relativ gut gespielt.
Ja.
Bei dieser WM sind aber unglücklich ausgeschieden. Ich meine, die hatten die Holländer und die hatten Argentinien in der Runde. Ich weiß gar nicht, wen sie noch hatten. Auf jeden Fall hatten sie wirklich dann auch schwere Gegner, haben aber jeweils knapp verloren. Also insoweit also letztendlich die Franzosen dann relativ früh raus. Ich wollte aber nochmal über die deutsche Nationalmannschaft reden, vor allen Dingen auch nochmal vielleicht, das ist beim 74er, bei unserer 74er Ausgabe vielleicht doch noch ein bisschen kurz gekommen, Ich möchte auch mal ein Loblied auf Helmut Schön singen, den ich wahrscheinlich in dieser Folge noch sehr oft kritisieren werde. Das betrifft aber nur 78, aber 1974 Weltmeister geworden. Nach diesem Anlauf 66 Vize-Weltmeister, 70 diese wunderbare WM, dritter Platz, also aller Ehren wert und dann Weltmeister geworden. Ich denke schon einer der größten Trainer, die DFB jemals hatte, oder?
Ja, definitiv. Es ist ja immer so eine Frage, es wird ja, glaube ich, bei Helmut Schön noch so ein bisschen verknappt, dass man immer sagt, er hatte so gute Spieler und hatte er natürlich auch, dass es zwangsläufig war. Aber diese WM 78, über die wir jetzt sprechen, die zeigt ja auch, wie fragil sowas sein kann. Und du musst ja diese Leute auch an ihren richtigen Posten lassen. Du musst dann vielleicht auch uneitel genug sein, zu sagen, okay, dann lasse ich andere in den Vordergrund. Er war ja selbst auch ein Stürmer von internationalem Rang, ja. Helmut Schön. Und er war, glaube ich, einer, der mit den Spielern gut konnte. Also ich habe auch mit Franz Beckenbauer mal darüber gesprochen, damals, als er bei uns bei Premiere und bei Sky war. Und auch mit Sepp Maier und so. Wenn du hörst, wie warmherzig sie über ihn geredet haben, dann hat er schon, glaube ich, große menschliche Qualitäten gehabt. Er hatte allerdings, das darf man auch nicht vergessen, wenn du bei ihm auf irgendeinem Grund auf einer schwarzen Liste standst, und da standen ja zum Beispiel auch der ein oder andere Kölner, wo wir reden werden, dann hattest du es bei ihm unheimlich schwer, weil er dann auch nicht von seiner Meinung abweichen wollte. Aber nochmal, bei einer Weltmeisterschaft die Plätze 1, 2 und 3 zu belegen, ich glaube, das spricht schon für sich, und deshalb darf man mit
Europameister 72,
genau, von einem der größten Trainer der deutschen Historie sprechen.
Finale 76, aber, und das ist der Punkt, weil ich mache das ist ja nicht ganz umsonst, weil ich will dem Mann jetzt um Gottes Willen nicht auf den Schlips treten, zumal er ja sich sowieso nicht mehr wehren kann, wissen ja alle, dass er nicht mehr unter uns weilt, aber es ist halt so, dass diese WM 78, die hätte sich eigentlich nicht mehr antun sollen. Ich denke, wie so viele Trainer hat er, glaube ich, nicht so richtig verstanden, den Rücktrittszeitpunkt
Löw,
richtig zu bestimmen. 18. Ja, ganz genau das Gleiche eigentlich, also im Prinzip
Herberger 62
auch, also er hätte eigentlich nach 74 schon zurücktreten können, weil er war, das ist meine persönliche Meinung jetzt, mit dieser Mannschaft so verwachsen, dass er es auch nicht akzeptieren konnte, dass da jetzt andere sind.
Ganz genau.
Und irgendwie ist er dann auch völlig von seinem Prinzip abgewichen. Er hat da so viele Dinge dann auch ganz anders gemacht. Er hat dann auch zum Beispiel, also Harald Konopka war vor kurzem hier bei den Thekenphilosophen. Wir haben über diese WM 78 gesprochen, wo er dabei war. Er hat ja ganz klar gesagt, ich habe das nicht verstanden. Also Motto und Harald Konopka. Er hat immer auf die Blockbildung gesetzt, aber später überhaupt nicht mehr. Wir waren gerade Meister geworden. Der FC war ja 78 das Doublegewinner, falls es irgendeiner nicht mitbekommen haben sollte. Nein, aber ernsthaft, er hat ja dann zwar 5 Kölner mitgenommen, aber er hat ja gar nicht in dem Sinne vorgehabt, da in der Hinsicht was aufzubauen, sondern er hat eigentlich immer relativ wild dann gewechselt oder eigentlich gar nicht gewechselt. Gewechselt hat er sowieso nie, ausgewechselt meine ich, während der Spiele. Es war also alles ein bisschen merkwürdig. Er ist unheimlich lange den alten Führungsspielern hinterhergelaufen, um die zu reaktivieren, was dann nicht geklappt hat. Franz Beckenbauer, der ja 77, glaube ich, sein letztes Länderspiel gemacht hat, hat er noch versucht zu überzeugen, aber der spielte ja mittlerweile bei Cosmos New York und hatte auch, sag mal so, das ist halt eine drittklassige Liga damals gewesen.
Vorrettenliga, ne?
Ja, ne? Und auch generell hatte der Franz dann auch, glaube ich, nicht das große Interesse an dieser WM. Dann ist er Grabowski noch sehr lange hinterhergelaufen, hat ihm extra den Platz freigehalten. Ich meine, jetzt überleg dir mal, was das aussagt. Er hat das ja öffentlich gemacht für seine Konkurrenten, also für diejenigen, die im Mittelfeld spielen. Einer ist Heinz Flohe, den ich oft genug erwähnt habe. Den hat er überhaupt nicht den Rücken gestärkt. In keinster Weise.
Obwohl er in der Form seines Lebens war.
Der war in der Form seines Lebens, hat den FC quasi zum Doublesieg getrieben. Also das sind so Dinge, die ich nachher nicht verstanden hatte. Und ich sage heute, Helmut Schön hätte eigentlich schon allerspätestens 76 aufhören sollen. Dann hätte er sich nämlich diesen Abschied, den er nicht verdient hatte, ersparen können.
Ich glaube, was du auch richtig gerade gesagt hast, dieses Nachtrauern einer anderen Generation, das war ja ganz klar auch an dem Beispiel Franz Beckenbauer zu sehen. Ja. Ne? Also wenn jetzt ein neuer Trainer gekommen wäre, der hätte vielleicht gesagt, gut, der Beckenbauer ist jetzt nicht mehr da, jetzt baue ich was Neues auf. So hattest du nicht nur das Gefühl in der Öffentlichkeit, also Nachfolger von Franz Beckenbauer in der Nationalmannschaft auf den Libero-Posten, ich weiß gar nicht, wen der alles ausprobiert hat, Gerd Zewe, Peter Nogli, Manny Kals, die konnten ja alle nicht mit Franz Beckenbauer, wie auch mit den wahrscheinlich besten deutschen Spieler aller Zeiten. Aber wenn du dann auch noch einen Trainer dazu hast, der schon aussieht, als wenn er vom Bestatter kommt, weil er den auf den Libero-Posten setzen muss oder sowas, dann ist das einfach auch schwer. Also diese WM, dieser Trainer, diese Mannschaft, alles zusammen, das hat überhaupt nichts von Aufbruch, Neubeginn nach einer erfolgreichen Generation vermittelt, sondern wir trauern eigentlich um den Abgesang der 74er.
Ja, so irgendwie wirkte das die ganze Zeit und so wohl waren auch die öffentlichen Aussagen. Und für mich auch war auch der nächste Kardinalfehler, Berti Vogt zum Kapitän zu machen. Also Berti Vogt, den ich sehr, sehr geschätzt habe, also es wird immer wieder von mir Gladbacher, nein, ich kann das wunderbar trennen, ich war immer Nationalmannschaftsfan, das weißt du. Und der war einfach unverzichtbar, der musste natürlich auch dabei sein. Aber ich fand ihn in der Kapitänsrolle aber sowas von überfordert. Das fing ja schon an, auch mit diversen Äußerungen über Argentinien und auch, ja, wie er dann hinterher versucht hat, sage ich mal, den Franz zu mimen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Er war er war sicher ein Führungsspieler, aber in meinen Augen kein Kapitän.
Ja, aber das ist ja genau das, was du sagst. Dieses Berti Vogt-Zitat jetzt immer noch, also auch zur WM in Argentinien, wo er ja irgendwie praktisch so vergleichsweise gesagt hat, dass er davon nichts mitbekommen hätte. Ja,
und hätte keine Gefangenen gesehen.
Keine Gefangenen gesehen. So das wirkt bei Berti Vogt eigentlich immer anders, wie wenn Franz Beckenbauer sagt, ja, ich war in Katar, ich habe da keine Sklaven gesehen. Beim Franz ist es halt, ne, das ist so, aber ich glaube, du hast recht und das ist auch in so einer gewissen Art und Weise die Tragik über dem Sportlerleben von Berti Vogt, dass er, obwohl er sicherlich einer der besten Abwehrspieler aller Zeiten auf der Welt war, der, das haben wir ja bei der WM 70 auch nochmal festgehalten, auch einen wahnsinnigen Offensivdrang hatte, der 74 gegen Cruyff das Spiel seines Lebens gemacht hat. Ne? Ja. Du hast das echt immer auch bestätigt, dass das überhaupt nicht gewürdigt wird, weil er irgendwie in einem völlig absurden Vergleich immer mit Franz Beckenbauer sich rechtfertigen muss, den er nicht gewinnen kann. Und Nein. Die sind ja auch nun wirklich als Typen ganz anders. Alleine von der Körpergröße, vom Auftreten und sowas. Ja. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass Berti Vogt irgendwie so gefühlt auch in den letzten Jahren nie mehr aus dieser Schmollecke rausgekommen ist. Ihm ist echt auch von Journalisten teilweise übel mitgespielt worden, aber ja. Nochmal als Vermächtnis des Fußballers und auch, ich meine, er ist Europameister mit Deutschland geworden, Trainer Berti Vogt, ist das, wie über ihn gesprochen wird, einfach nicht berechtigt.
Nee, ist es auch nicht. Und er hat viele, viele Verdienste um den Fußball. Ähnlich wie halt bei Helmut Schön, muss man einfach sagen, dass man da auch da diese Verdienste auch mal öfter herausstellen sollte. Und das habe ich jetzt in der Stelle auch noch getan, bei aller Kritik an Helmut Schön. Er war ein ganz, ganz großer. Ich denke, wir sollten uns mal wieder auf das Sportliche konzentrieren, weil es ging ja dann irgendwann los. Ne? Und dann kam, die Deutschen hatten dann unglückseligerweise noch das Eröffnungsspiel, was ja eigentlich nie gut ist. Ne? Ich meine, Eröffnungsspiele hatten seit 1962 den Charme von einer öffentlichen Toilette. Also das war immer 0-0. Ne? Ja. Es ist nichts passiert. Keiner wollte sich vor der Weltöffentlichkeit blamieren, das erste Spiel. Und genau so war das Spiel gegen die Polen dann. Ich meine, ausgerechnet gegen die Polen hat man ja 1974 bei der Wasserschlacht, war natürlich jetzt auch eine Erwartungshaltung geweckt nach dem Motto, jetzt geht's mal richtig zur Sache, jetzt ist es endlich trocken. Ja, und dann kam ein Gewege dabei raus.
Du musst dir natürlich auch mal überlegen, ne? Es waren ja damals immer noch 16 Mannschaften.
Letztmalig, ja.
Genau, letztmalig. Und du hast dann in einer Vorrundengruppe den Weltmeister des vorigen Turniers und den Dritten des vorherigen Turniers.
Geil.
Interessant übrigens auch bei der Auslosung noch, dass als kleiner Sidestep gesetzt waren Argentinien, Brasilien, Deutschland und die Niederlande. Aber gesetzt war auch Italien. Jetzt könntest du sagen, wie, es waren nur 4 Gruppen. Es wurde einfach mal entschieden, dass die Italiener mit den Argentinern in eine Gruppe kommen, weil so viele Italiener in Südamerika leben. Das war dann, man hat dann gesagt, das ist aus wirtschaftlichen Interessen eigentlich das Beste und deshalb wurden die beiden in eine Gruppe zusammengelost.
Ja, das war schon gesetzt. Das ist dann wieder FIFA, ne?
Ganz genau.
Da werden wir sicher noch öfter drauf zu sprechen kommen. Ja, letzten Endes, um das Eröffnungsspiel zurückzukommen, da gibt es eigentlich überhaupt keine Szene, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Also ich habe das Spiel natürlich gesehen, damals auch erstmalig in Farbe, den hatten wir dann seit 76, glaube ich, den Farbfernseher. Also, aber das Spiel selber war leider sehr farblos, es ist nichts passiert, ein 0-0 und die ganze Weltöffentlichkeit war brutalst enttäuscht über so ein Spiel. Naja, und das hat natürlich jetzt nicht gerade geholfen, dieser WM Schwung zu geben.
Definitiv, das war gar nichts, das war auch aus deutscher Sicht nichts, wobei muss man dann auch sagen, du hast keinen Schwung damit reingenommen, aber das hätte ja eigentlich ab dem zweiten Spiel dann anders sein müssen.
Damit sind wir dann bei diesem zweiten Spiel, das wurde der bis dato war es der höchste WM-Sieg Deutschlands, und zwar gegen Mexiko. Mexiko galt vor der WM, ich sage bewusst vor der WM, so ein bisschen als Geheimfavorit, das um den ganz jungen Hugo Sanchez, ne, der ja später dann auch zur Weltgröße und zur Weltruhm kam durch Real Madrid und so weiter. Aber das war gar nichts. Ne?
Also ja, aber kannst du die Mexikaner, kennst du die noch, all diese Vollbärtigen,
ja, genau.
Die mit dieser Militärgeste bei der Nationalhymne standen?
Ja. Wahnsinn. Das war, aber die erste Mannschaft hat da eine Gala hingelegt, muss man schon sagen. Also für die Verhältnisse damals war das absolut in Ordnung. 6:0 gewonnen, Rummenigge durchgestartet, 2 Tore, Heinz Lohe, großartiges Spiel gemacht, 2 Tore, ich glaube Dieter Müller noch, hat das 1:0 gemacht und
Hansi Müller hat dann das.
Also es lief wirklich gut und da haben alle gedacht, so von wegen, okay, das war's jetzt, das war jetzt unser Wake-up-Call, ne? Jetzt sind wir in dieser WM drin und jetzt geht das hier mal richtig ab. Ne?
Ja, man muss natürlich auch sagen, wenn du dir auch die Vorrundenspiele anguckst, bei aller Kritik, weil Tunesien haben wir dann auch noch, sie haben ja kein Gegentor kassiert in der Vorrunde.
Ja.
Und ich finde, du siehst sehr illustriert an der Personalie Rolf Rüssmann zum Beispiel, wie auch so ein Turnier laufen kann. Ne? Der wurde nach der Vorrunde in die FIFA 11 des Turniers gewählt, ja, als bester Vorstopper. Und wenn man heute Rolf Rüssmann und Argentinien hört, dann haben alle eigentlich nur, okay, das war der Gegenspieler von Hans Krankl im Kopf, was ihm auch nicht gerecht wird. Ein überragender Abwehrspieler, muss man sagen. Ja,
überhaupt, wenn man... das muss man vielleicht mal so an Rolf Rüssmann kann man das schön aufhängen. Wenn du diese Mannschaft heute in der Nachbetrachtung siehst, dann verstehst du eigentlich diese Kritik auch nicht an dieser Elf. Natürlich hatte die jetzt nicht diesen Glanz und diesen Lorbeer um sich herum wie die 74er, die ja teilweise noch 70er waren. Aber das konnten sie auch noch nicht. Die waren ja noch relativ jung dabei. Ich meine, ein Kalle Rummenigge wurde einer der besten Spieler der Welt, besten Stürmer. Und dann der eben schon erwähnte Heinz Lohe, absolute Weltklasse. Dazu noch einige andere. Magath war ja auch schon dabei. Ne? Magath war 78?
Nee, 78 meine ich
nicht. Nein, der war im Gespräch.
Ja, ja, genau.
Ja, genau. Ja, ja. Das hat dann, der ist dann 82 dazugekommen.
Ganz genau.
Ja, da war ich schon eine WM weiter. Aber wie auch immer, die deutsche Mannschaft war nicht schlecht aufgestellt. Sepp Maier immer noch im Tor, immer noch seine Klasse gehalten hat. Also das... Rolf Rüssmann, den du gerade schon erwähnt hast, Berti Vogts war immer noch in guter Verfassung, also der war nicht im Abstieg, die waren fast Meister geworden, fast nur, Gott sei Dank, nur ein kleiner Sidestep und ein Jahr später haben sie, glaube ich, noch den Europapokal gewonnen, also das ist mit Berti Vogts, das war eine gute Mannschaft.
Definitiv.
Die war nicht so schlecht, wie immer gerne gesagt wird. Mit Dieter Müller und Klaus Fischer gab es einen echten Zweikampf um den Mittelstürmer. Da, finde ich, hätte man sich auch vielleicht vorher festlegen sollen. Das war auch so ein Hin und Her wieder. Ne? So mal war es Fischer, mal war es Müller und dann irgendwie dieses Wechselspiel wie damals Seeler-Müller, also Gerd Müller, gab es nicht. Es war mehr oder weniger so ein Zweikampf.
Ja, wobei man sagen muss, jetzt bin ich gerade am Überlegen, Klaus Fischer, der hatte ja dann irgendwann diesen schweren Beinbruch. Ne? Aber das war, glaube ich, vor der Europameisterschaft 80.
Ja, das muss genau da gewesen sein. Da ist ja dann auch Rubisch dann... nachnominiert.
Ganz genau. Und dann zum Matchwinner geworden.
Genau.
Ja, klar. Aber trotzdem, allein die Namen, die du jetzt nennst, sagen ja eigentlich, und das darf man halt auch nicht vergessen, wenn wir jetzt gleich dann noch in die Zwischenrunde kommen, es war ja eigentlich bis 10 Minuten vor Schluss, war es ja zumindest im Spiel um Platz 3. Oh ja,
da kommen wir gleich drauf.
Ja, klar. Nein, aber deshalb sage ich auch, wenn du heute Córdoba hörst, dann denkst du, die Österreicher sind Weltmeister geworden und ein Zwischenschritt war ein Spiel gegen uns und wir sind mit der schlechtesten Truppe aller Zeiten ausgeschieden.
Ja, und das ist Quatsch, weil wir standen ja mit einem Bein schon zumindest im Spiel um Platz 3.
Ganz genau.
Auch das Finale war noch möglich. Ich will nicht vorgreifen, das sollten wir uns dann gleich noch aufbewahren, weil da habe ich einiges zu sagen. Keine Sorge, wir halten unsere Zeiten ein. Nein, aber es gab ja noch das letzte Spiel gegen Tunesien. Und das war ja dann, Tunesien war ja damals, also gerade diese afrikanischen Mannschaften wurden damals ja noch sehr stark belächelt, auch nach den Ereignissen rund um 74, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Aber Tunesien hat sich hervorragend verkauft in diesem Spiel auf jeden Fall und hat den Deutschen ein 0:0 nicht nur abgetrotzt, sie waren zum Teil sogar die bessere Mannschaft. Also wir hatten da schon ein bisschen Glück.
Hatten den ersten afrikanischen WM-Sieg gegen Mexiko in ihrem Eröffnungsspiel.
Genau, das war ja dann auch, wo Mexiko dann mehr oder weniger schon, so gut sind die ja doch nicht. Mhm. Aber das lag auch daran, dass die Tunesier wirklich eine gute Rolle gespielt haben.
Ja.
Wurde damals auch schon so ein bisschen unterschätzt und wurde so ein bisschen als Blamage gesehen. Natürlich war Deutschland trotzdem qualifiziert, aber für die Zwischenrunde. Aber letztendlich hat man den Tunesiern, glaube ich, auch ein bisschen Unrecht getan. Die haben sich einfach gut verkauft.
Punkt. Definitiv. Und ich meine, das war ja auch diese Arroganz. 4 Jahre später, das werden wir auch nochmal besprechen in der Folge. Jupp Derwel, was soll ich den Spielern denn irgendwas von Algerien zeigen? Die lachen mich hier aus. Ne?
Ja, das wurde nachher nicht mehr gelacht.
Genau.
Vielleicht sollten wir haben noch gar nicht über Asko Cinga gesprochen. Das muss ja 1978 gehört Asko Cinga dazu. Ne?
Also übersetzt, da wo der Hund begraben.
Ja, so das heißt die Übersetzung, genau. Ja.
Und ich schwöre dir, ich habe lange mit Rainer Bonhoff, der ja ein wunderbarer Geschichtenerzähler ist, mal über dieses Asko Cinga gesprochen. Und der hat gesagt, das war wirklich also noch schlimmer, als es sich anhört. Die kamen irgendwo in Buenos Aires an und ich weiß nicht, ob sie nochmal einen Inlandsflug machen mussten oder sowas, mit dem Bus irgendwie durch die Pampa. Das ist ja, also das heißt ja Pampa in Argentinien, kutschiert mit einem Bus und das war halt eine Kaserne.
Ja. Ehemalige Offizierskaserne, oder?
Ganz genau.
Also
ganz
das
genau.
War auf jeden Fall
und dann,
der Hund begraben. Ja.
Ganz genau. Und dann hat abends die einzige Aufheiterung, wenn du heute siehst, was die da alles haben, Konsolen und Spiele und Computer, war Franz Lambert, der am Flügel.
An der Hammond-Orgel.
Genau, an der Hammond-Orgel gespielt hat.
Ja.
Und was auch völlig kurios gewesen sein muss, der DFB hat gesagt, jeder darf in der Woche 90 Sekunden nach Deutschland telefonieren. In der Woche.
Ja.
Und es gab wohl ein paar Asse, die haben dann irgendwo in der ersten Woche gar nicht angerufen, haben dann gedacht, okay, ich sammle es auf, dann kann ich wenigstens in der zweiten mal 3 Minuten. Nee, das war auch nicht möglich.
Nein. Das man, saß, glaube ich, Horst R. Schmidt oder einer von DFB saß dabei und hat dann genau kontrolliert.
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist 44 Jahre her.
Ja, ich denke mal, 78 so ist irgendwie noch so, ist schon moderne Zeit, aber das ist dann wirklich, das hört sich dann wieder fast wie nach 50er Jahre an oder 40er.
Ja, da gab es dann auch diesen unglücklichen, unglückseligen Besuch noch hier von diesem Rudel, dem ehemaligen SS-Menschen. Ne?
Da stand ja auch DFB-Präsident Hermann Neuberger hinter, der da seine patriotische Pflicht scheinbar erfüllen wollte. Und Nationalspieler, wenn du mit ihnen sprichst, also viele sagen, die hatten es gar nicht so mitbekommen. Mhm. Wer das war, wussten die gar nicht.
Ja.
Also es gab jetzt kein rauschendes Fest mit dem, aber allein schon die Tatsache, dass sie den eingeladen haben. Dieser Neuberger hat ja dann noch eine andere Sache. Er hat ja mitten während der WM ein Interview gegeben und Helmut Schön hart kritisiert, indem er ganz klar gesagt hat, die Mannschaft trainiert zu wenig. Und es sind 2 Spieler dabei, Stinkstiefel, die werden wir sehr wahrscheinlich nach Hause schicken. Hat er dem SID, dem Sportinformationsdienst, gegeben, das Interview. Anschließend will er das dann alles anders gesagt haben. Der SID besteht bis heute darauf, sagt nichts da, der hat das Interview so genau so gegeben. Wir machen das auch gerne öffentlich. Ne? Also das war also, wie soll ich sagen, es hat natürlich nochmal zusätzlich für Unmut gesorgt. Also die Stimmung war einfach schlecht. Und ich habe auch mit Harald Konopka darüber gesprochen, die Einwechselspieler waren besonders frustriert. Also was heißt die Einwechselspieler? Praktisch die B11, weil... Und die hat sich kein Schwanz gekümmert. Die haben teilweise sogar, das hat Ete Bär erzählt, Erich Bär, dass der Trainer hingegangen ist und gesagt hat, wir machen 2 Gruppen. Also in Köln gab es mal einen Bautrupp. Das heißt, das war eine Mannschaft, die sowieso immer so, aus der sich der Kader meistens zusammensetzt. Und die über waren, die haben dann so gesondert trainiert. Und das haben die da auch gemacht.
Überleg dir das mal.
Das sind so Dinge, wo natürlich dann auch kein Teamgeist entsteht. Fast alle Nationalspieler haben unisono gesagt, die Stimmung war so schlecht, die haben sich auch gegenseitig immer runtergezogen, anstatt sich aufzubauen, haben sich Vorwürfe gemacht, ein Stück weit ist das normal, aber es ging darüber hinaus. Ne? Und dafür hat die Mannschaft, jetzt kommt das, eigentlich ganz gut performt, also nicht gut, aber zumindest hat sie Ergebnisse geliefert. Ich meine, gegen Italien gewinnt
es auch. Lass uns da mal ganz kurz nochmal, bevor wir auf die Zwischenrunde kommen, weil ich alles unterschreibe, vielleicht einfach nochmal so einen Abriss über die anderen Vorrundengruppen auch ganz kurz machen.
Auch wichtig,
weil die Argentinier haben gegen Italien verloren dann das Spiel um den Gruppensieg, ne? Weil eigentlich wollten sie gerne auch den Brasilianern aus dem Weg gehen. Es war ja noch dieser Zwischenrundenmodus. In der anderen Gruppe haben die Österreicher, sind Gruppensieger vor den Brasilianern geworden.
Das ist der Hammer. Ne?
Muss man sich auch mal vorstellen, weil wir dann auch über die Österreicher immer so ein bisschen lächeln. Das war eine Bombenmannschaft, die hatten.
Aber
übrigens auch da eine kuriose Szene. Die Brasilianer haben, glaube ich, gegen Schweden das 2-1 geköpft.
Ja.
Und der Schiedsrichter hat das Ding nicht anerkannt, weil er den Ball, der in der Luft war, angeblich, der ist der Schlusspfiff ertönt. Ja. Also man sieht das auch. Die Ecke kommt, da pfeift einer und eine Zehntelsekunde später köpft er den Ball rein. Das Tor zählt.
Sicko macht das.
Ja, genau. Und der Schiri war, glaube ich, aus Wales oder sowas. Ganz kuriose Situation.
Clive Thomas.
Genau.
Also den Namen habe ich irgendwie noch.
Boah. Hey Junge, du bist aber heute wach, mein lieber Herr
Gesandter. Ja, jede Menge Kaffee, ne?
Ja, also,
Nein, aber das war wirklich ganz skurril, ne? Aber die Die Schotten haben sich auch mal wieder selbst rausgekickt.
Ja, auch wieder völliger Wahnsinn.
Besoffen wie die Stiere müssen.
Also der schottische Nationaltrainer hat in Glasgow auf dem Flughafen, also es war eine Euphorie um diese Mannschaft, unfassbar, hat denen dann zugerufen, vergnügt euch, trinkt viel Whisky und viel Bier, wir sind in 5 Wochen wieder da und sind dann Weltmeister. Wir bringen den Pokal mit.
Ja, also gesoffen haben sie.
Ja, die haben immer gesoffen natürlich, ne, die Schotten. Und dann haben sie in einer Vorrundengruppe, was war das nochmal, mit Peru, Iran und den Niederlanden sind sie dann ausgeschieden, wieder mal, wie sich das halt für den schottischen Nationalmannschaft gehört, wegen dem Torverhältnis. Jo. Und das Kuriose war, sie waren, glaube ich, im letzten Spiel zwischendurch vorne gegen die Niederländer 3-1 oder sowas. Und ein weiterer Treffer hätte dazu geführt, dass sie, und dann haben die, also die Holländer waren auch nicht mehr die Holländer von 74. Nee. Und deshalb sind die Peruaner sind da Gruppensieger geworden. Und die Schotten wieder mal, ja, kamen nach Hause, haben zwar die Holländer geschlagen, aber haben bis heute nie eine WM-Vorrunde überstanden.
Ja, das und da kommen wir auch in den nächsten Turnieren drauf. Also immer wieder war es auch mal knapp und immer lag es nur an einem Tor oder irgendwie, weil irgendwie.
Ja, 1974 auch besprochen mit den Schotten, ne? Ja. Das Tor gegen Zaire, das gefehlt hat.
Ja, das hat auch. Also irgendwo haben die
Schotten. Das ist die tragische Nation von Fußball-Endturnieren, bei der
Europameisterschaft ja auch. Ja. Aber Spaß hatten sie scheinbar trotzdem.
Ja, ja, klar, also natürlich. Immer.
Weil da hat nämlich nicht der Delegationsleiter, sondern derjenige, der das Hotel zur Verfügung gestellt hat, den Namen habe ich jetzt nicht mehr präsent, der hat anschließend dann noch ein großes Interview gegeben, was die Schotten da mit der Hotelbar gemacht haben, dass da auch Toilette und Korridor mal verwechselt wurden und dass da gestandene Weltstars, die hatten ja schon ein paar gute Spieler, dass die da halt auch sich da von einer sehr hässlichen Seite gezeigt haben. Für die Schotten war das scheinbar völlig normal. Ist scheinbar ein Klischee, aber so manchmal...
Klischees müssen nicht immer Gerüchte sein.
Nein, manchmal scheint da was dran zu sein. Auf jeden Fall sind sie raus. Ja, und das haben wir über die anderen Runden. Die Holländer, hast du schon erwähnt, sind irgendwie dann weitergekommen, ohne Glanz, sag ich mal.
Ja, so hatten wir dann zwei Gruppen, diese zwei Vierergruppen.
Ja.
Und es gab wieder kein Halbfinale, also wie auch 74.
Ja.
Das, was eigentlich kurios heute anmutet, dass man auch auf so ein Spiel dann verzichtet oder auf solche zwei Spiele. Ja, und so hattest du einmal die Gruppe, die europäische Gruppe mit Deutschland, Italien, Niederlande und Österreich.
Ja.
Und hattest so praktisch die Südamerika-Gruppe mit Brasilien, Argentinien, Peru, aufgefüllt von den Polen.
Ja, genau. Die Polen haben dann sozusagen noch den Exoten gespielt. Wollen wir erst die andere Gruppe
machen? Ja, machen wir erstmal die andere Gruppe, ne?
Ja.
Weil das ja ein bisschen kurios war. Es deutete sich ja alles darauf an, die Brasilianer haben gegen die Argentinier 0-0, glaube ich, gespielt, also in diesem Zwischenrundenspiel. Ja. Und dann gab es ja eine ganz kurios anmutende FIFA-Entscheidung. Das Spiel Argentinien gegen Peru wurde einfach nach hinten verlegt.
Ja, weil sie wissen mussten, wie viele Tore sie brauchen.
Ganz genau, angeblich aus fernsehtaktischen Gründen oder sowas.
Ja,
ne?
Ja, klar, natürlich.
Wobei auch das so ein Spiel ist, da habe ich auch mal ein paar Ausschnitte gesehen. Also es ist tatsächlich so, dass die Peruaner ganz lange richtig gut gespielt haben, hatten auch, glaube ich, einen Pfostenschuss oder sowas und sind aber nachher total zusammengebrochen mit 6-0.
Ja.
Der Torwart der Peruaner hatte wohl argentinische Vorfahren.
Ja.
Angeblich sollen da Geldkoffer...
Ja, ja, auch da gibt es ja wieder die berühmten Geldkoffergeschichten, ja, ja. Dass da im Vorfeld auch das Land Brasilien im Land Peru dann noch einen großen Kredit gewährt hat, ne? Und all solche Dinge, die da im Hintergrund eine Rolle gespielt haben, dann das Spiel doch noch verlegt worden, damit man weiß, wie man spielen muss. Ja, es mussten
und dann geht's 6-0 aus,
ja, ne? 4 Tore Unterschied hätten sie gebraucht, 6 waren es am Ende. Und wie gesagt, der Torwart von Peru hatte auch schon bessere Tage. Warum, weiß man nicht, ob es rein sportliche Gründe hatte, das hoffen wir mal. Aber in diesem Spiel gibt es bis heute in Südamerika deutlich mehr Gerüchte als bei uns. Ne?
Ja, ja.
Klar, das ist ja...
Ja, der Verschwörungstheorien noch ein Nöcher.
Ja, ja. Wir können es nicht nachweisen, wir können nur darauf hinweisen, dass es auf jeden Fall etwas merkwürdig war. Und damit aber Argentinien, wie gewünscht, im Finale. Natürlich auch gewünscht von der Militärrunde.
Ganz genau. Und Brasilien wieder nur im Spiel um Platz 3.
Ja, ne? Und dieses Spiel um Platz 3, naja... Dann kommen wir, damit kommen wir zur anderen Gruppe,
würde ich
mal sagen. Und das ging ja erstmal für die Deutschen. Ja, wie soll ich das jetzt nennen? Das Spiel war nicht toll gegen Italien. Aber ich meine, Italien ist halt Italien. Italien bei der WM in der Zwischenrunde immer gefährlich. Für mich ist es jetzt keine Blamage, aber es hätte natürlich mehr passieren müssen.
Ja, aber wie gesagt, da bin ich bei dir, ohne jetzt auf das Spiel Italien so in allen Einzelheiten einzugehen. Nee. Aber wenn du aus dem Block Italien und die Niederlande 2 Punkte holst, dann muss man mal ehrlich sagen, nochmal, vielleicht hört das der ein oder andere das erste Mal. Also wir waren ganz klar auf Kurs Spielplatz 3. Also ja, nachdem du gegen zwei Schwergewichte des Weltfußballs jeweils zwei Unentschieden gespielt hast. Und das Spiel gegen die Holländer war ein richtig gutes Spiel.
Ja, also die Italiener möchte ich nur noch eins zu sagen, weil das Spiel selber verdient jetzt keine allzu große Würdigung. Aber zumindest ja, mein großes Idol ist ja, du kennst ihn ja, Heinz Floh hat sich in dem Spiel halt wirklich auch schwer verletzt. Und das hat natürlich auch nicht gerade geholfen. Ne? Ich meine, er hat jetzt bei der WM sicher nicht die Rolle gespielt, die er beim FC gespielt hat. Aber er war auch kein Mitläufer.
Nee.
Er
hatte also gerade gegen Mexiko,
die Mexiko war ja wirklich der Taktgeber, so will ich es mal sagen. Und hat natürlich immer seine starken Aktionen, hat zwei Tore gemacht und hätte auch, glaube ich, gegen Holland und gegen die Österreicher hätte man ihn noch gut brauchen können. Aber die Verletzung war sehr schwerwiegend, also die Muskelverletzung, die hat er noch ein Jahr beim FC mitgenommen, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber das hat natürlich dann auch nicht gerade geholfen. Und dann gab es natürlich auch ein paar Spieler, die völlig außer Form waren. Einen möchte ich jetzt leider nennen, leider in Form, weil ich ihn eigentlich mag, das ist Rainer Bonhoff, ne? Der einfach, Entschuldigung, eine Grotten-WM gespielt hat. Er hatte wirklich ganz wenig gute Aktionen, ein paar noch, aber es war wirklich schlimm und alle haben ja gefordert, mehr oder weniger, so der Medienwald, das Presseecho war gewaltig, Mensch, du musst den rausnehmen. Aber Schön hat ja sowieso gar nicht gewechselt, da kommen wir wieder auf das zu sprechen. Er hat ja erst gewechselt, als er es musste, als sich Flo verletzt hat und Herbert Zimmermann hat sich in dem Spiel gegen Italien auch noch verletzt. Da musste er ja wechseln, hat dann auch Harald Konopka sein einziges Spiel gemacht. Ja,
vor allen Dingen, aber du hast vollkommen recht. Also wenn du siehst, was Bonhoff 74 und 76 gespielt hat, bei beiden Turnieren richtig stark, und was er dann 78 gespielt hat.
War völlig außer Form. Ja. Ich meine, das passiert, ne? Aber dann muss man als Trainer aber auch reagieren.
Genau.
Da muss man sagen, also mein lieber Freund, ich mag dich, aber das ist dann wieder seine Affinität. Mhm. Das ist dann halt, der hat mir 74 geholfen und irgendwann kommt vielleicht der Durchbruch. Ist ja irgendwo auch eine Berechtigung. Ne? Ja. Kann man ja als Trainer sagen, ist ja seine Verantwortung.
Genau, aber du kannst nicht immer nur auf Potenzial setzen, du musst dann auch Form irgendwann berücksichtigen.
Ne? Das gilt ja auch für den Libero. Gerd Zewe war überragend in der Saison. Ja. Also Fortuna Düsseldorf, damals auch Pokalfinale erreicht. Die waren richtig gut. Also und Gerd Zewe war überragend.
Überragender Fußballer.
Überragend. Also ich habe den sehr gemocht. Und nicht nur gemocht, weil er ein guter Spieler war, sondern weil er einfach definitiv von allen der Beste hin in der Abwehr gewesen wäre. Und jetzt kommen wir nämlich zum Holland-Spiel. Und das ist für mich der größte Knackpunkt dieser 78er WM. Du hättest alles noch zum Guten wenden können, hättest du dieses Spiel gewonnen. Und dann ist das beste Spiel eigentlich der ganzen WM bis dato gewesen. Und du führst 2-1, Deutschland geht in Führung, ich glaube Abramczyk, ne, so ein Bonhoff mit einer seiner wenigen guten Aktionen, Freistoß, abgewehrt, Kopfball, dann von Abramczyk 1-0. Und dann das 1-1 durch Arihan mit einem seiner gefürchteten Weitschüsse. Dieter Müller macht das 2-1, ich glaube das war irgendwo um die 70. Minute rum, genau weiß ich es nicht mehr. Ja, und dann bist du eigentlich, ich sag's mal so, mit einem Bein schon fast im Finale. Jetzt stell dir mal vor, du gewinnst dieses Spiel 2-1. Und hast dann das letzte Spiel gegen die Österreicher vor dir. Da gehst du doch ganz anders rein, weil du dann natürlich das Finale vor Augen hast.
Genau.
Das ist immer das, was ich immer so bemängele, auch in der Nachbetrachtung an dieser Weltmeisterschaft. Du hast wirklich 6 Minuten zumindest vor der Finalchance gestanden.
Ja.
Und da tut man so, als wenn man in der Vorrunde ausgeschieden wäre, nur weil du gegen Österreich
verlierst. Also wenn man das jetzt sehen könnte, Ralf Friedrich, der sich die Brille runterholt, der Puls hat oder auf Zinne ist, wie ich jetzt sagen würde, mit meinem Podcast. Wahnsinn, der geht gerade so aus dem Sattel, Wahnsinn.
Also ich muss das vielleicht auch mal aus der persönlichen Sicht erklären. 14 Jahre alt, selber gerade die Zähne erobert, ne? Also im Verein, ne? Nach langem Kampf. Ich war sowas von, also heiß auf diese WM, weil es war mal die 74er WM, da war ich knapp 10, da war ich noch sehr verschüchtert und leise, aber da war ich natürlich ganz anders drauf und fühlte mich auch schon als Fußballexperte, also und habe einfach nicht verstanden, was der teilweise da aufgestellt hat. Ne? Und bin da wirklich voll mitgegangen und ich habe die Chance ja gesehen, ne? Und das haben ja viele auch so, ich meine, ich bin ja nicht der Einzige zum Glück, der das so gesehen hat. Wenn du dann 2-1 führst gegen die Holländer, und die Holländer natürlich, auch wenn sie ein bisschen über den Zenit waren, waren sie immer noch stark genug, also das, um offensiv ihren Powerfußball zu zelebrieren, das haben sie auch getan. Und Helmut Schön wechselt immer noch nicht. Ich weiß heute, dass da Nationalspieler hingelaufen sind zur Bank und auch Jupp Derwall hat gesagt, wir müssen einen weiteren Abwehrspieler bringen. Wir müssen wechseln. Helmut Schön hat nicht gewechselt. Die sind bald wahnsinnig geworden. Und dann passiert das, was passieren muss. 6 Minuten Verschluss, Van de Kerkhoff setzt sich durch, macht den 2-2-Ausgleich. Und das ist für mich eigentlich der Knackpunkt dieser WM. Und das ist deswegen, habe ich ja eben das Loblied auf Helmut Schön gesungen. Zu Recht, für die Jahre 66 bis 76. Aber für diese WM, da hat er für mich ganz klar versagt und ganz klar ganz böse Fehler gemacht. Im Vorfeld schon. Jeder macht Fehler, ist völlig okay. Aber das habe ich nie verstanden, warum er da nicht gewechselt hat.
Ich gucke gerade auf die Uhr. Ein 6 Minuten 30 Plädoyer von Ralf Friedrichs. Erregt, wie ich ihn noch nie gesehen habe.
Ja, das hat mich halt geärgert. Ja, ne? Und dann kommt natürlich noch dann dieses Spiel gegen Cordoba, gegen Österreich.
Ja, weil es war ja erstmal, danach war ja klar, die Ausgangsposition, die Italiener haben dann auch gegen die Österreicher gewonnen, ich glaube 1-0.
Ja.
Das heißt, es ging im direkten Duell zwischen Italien und den Niederlanden darum, wer geht ins Finale. Die Italiener mussten es gewinnen und es war klar, dass eigentlich mit einem Sieg der Deutschen gegen Österreich auf jeden Fall Platz 3 gesichert wäre. Jetzt muss man aber wirklich dazu sagen, die Kuriosität war, der österreichische und der deutsche Verband hatten miteinander vereinbart, dass wenn sie beide irgendwie raus sind, dass sie gemeinsam zurückfliegen.
Ja.
Und wirklich, wir haben Nationalspieler glaubhaft gesagt, also die Vorstellung, dass wir da nochmal 3 oder 4 Tage länger bleiben mussten, war wirklich für uns erschreckend. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das abgeschenkt hat, weil man natürlich schon auch um die Brisanz eines Spiels gegen Österreich wusste. Aber es lief ja eigentlich am Anfang alles auch in die Richtung, dass man zumindest dieses Spiel gewinnt, weil die Holländer haben es ja nachher gegen die Italiener gedreht, das Spiel 0-1 zurückgelegen, 2-1 gewonnen, die waren also dann im Finale. Aber ein Punkt hätte uns gereicht, um im Spiel um Platz 3 aufzulaufen.
Ja, gegen Brasilien, das wäre ja auch dann ein ehrenvoller Abschied auch für
uns gewesen. Absolut, genau.
Ja, und dann kam das, was wir, ich glaube, manche haben von dem Spiel schon gehört, also dass dann die Schmach von Cordoba wurde. Wir haben es ja eben schon gesagt, die Österreicher hatten wirklich eine Top-11.
Ja, das möchte ich auch jetzt einfach mal in dem Falle dann tatsächlich, möchte ich mal die Namen der Österreicher einfach auch mal bringen, damit man nicht immer so denkt, die haben da gegen eine Wald- und Wiesentruppe. Also damals muss man ja auch sagen, waren Namen wie Austria und Rapid Wien auch im europäischen Fußball durchaus ernstzunehmende Kaliber. Ne?
Ja, ja.
Also Friedel Concilia in der Kiste war ein richtig guter Torwart. Dann Erich Obermeier, ein technisch versierter, ein bisschen langsamer, aber guter Libero. Robert Sara, der Kapitän, Bruno Petzai, absoluter Weltklasse-Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt. Der Außenverteidiger Heinrich Strasser, dann Schneckerl Prohaska, ein Zehner von Weltruf. Ich meine, mit dem Tempo könntest du heute nicht mehr spielen. Josef Hickersberger, der spätere Bundesliga-Trainer. Eduard Krieger und Wilhelm Kreuz, zwei Arbeiter im Mittelfeld. Dann Schoko Schachner, der auf den kommen wir natürlich auch noch in der 82er, der sich als Einziger nicht wusste, dass sie gar nicht verstanden hat.
Genau.
Und Hans Krankel. Ja. Also das ist dann schon eine Trainer Helmut Zenekovic, das ist eine internationale Mannschaft. Absolut. Also das muss man ehrlich sagen. Ne?
Ja, ja.
Und Rummenigge hat uns in Führung geschossen, dann Vogts Eigentor, dann hat Krankel das 2-1 gemacht, Hölzenbein hat ausgeglichen, nur 2 Minuten später. Ja, und dann kommt dieses kranke Tor.
Ja, dann wurden alle narrisch, ne?
Genau, also die werden narrisch, Herr. Wir busseln uns auch.
Ja, ja. Ich meine, so im Nachhinein, man gönne es ihnen ja vielleicht, aber vielleicht mal, um auf den österreichischen Fußball zu sprechen bekommen. Es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, das war eigentlich das Schlimmste, was uns passieren konnte. Weil da wurde im Prinzip, die haben daraus ja das Wunder von Bern gemacht,
genau.
Aber auf österreichisch.
Es wurde etwas verherrlicht, was ihnen am Ende außer Prestige nichts gebracht hat.
Die waren ja vor dem Spiel schon ausgeschieden.
Genau, die waren vor dem Spiel komplett. Also, die waren nach dem Spiel
bei Deutschland bestand ja wenigstens noch eine theoretische Chance auf das Finale.
Ja, ja, genau.
Da hätte aber dann, was weiß ich, 4 Tore Unterschied in einem anderen Spiel und war doch relativ, es war nur theoretisch. Aber die Österreicher hatten auch nicht mal theoretische Chance. Die waren schon ausgeschieden und sozusagen, haben das Spieler sozusagen ganz frei aufspielen können, war natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Nee, ist denen nicht gut bekommen, weil danach war 82 hatten sie zwar noch mal eine relativ gute Mannschaft, aber...
Das war es dann. 90 waren sie dann noch mal da und 98, aber beides mal Vorrundenende.
Ja.
Also mit der Mannschaft, in die zweite Finalrunde zu kommen, das ist ja aller Ehren wert, unter den besten 8, gar keine Frage.
Aber Sieger vor Brasilien, das können sich natürlich dann...
Klar, aber wie du sagst, da ist ein einzelnes Spiel bei allem Schmäh und wenn du heute als Deutscher dich zu erkennen gibst, oder man erkennt einen ja allein vom Sprechen schnell in Österreich. Sie haben immer Spaß daran, aber wie du sagst, letztlich hat es außer Prestige in diesem Spiel nichts Zählbares gebracht.
Ah, es gibt aber die Cordoba-Platte in Wien immer noch. Ne?
Immer noch.
Drei Käsekreiner und 2 Bratwürstchen.
Ganz genau.
Also 2 deutsche Bratwürstchen, 3 österreichische Käsekreiner.
Ganz genau,
also das finde ich immer großartig. Ja, damit war Deutschland raus, denn der Mann mit der Mütze musste sowieso gehen, das war vorher schon klar. Und über den Neuaufbau reden wir dann natürlich beim nächsten Mal. Aber wir müssen natürlich dann das große Finale noch besprechen, die große Tragik des Rob Rensen bringt. Aber erstmal ging die Argentinier in Führung. Ne?
Ja, die Argentinier gingen in Führung. Dann gab es, glaube ich, den Ausgleich. Naninga, kann das sein?
Dick Naninga, ja.
Ja, genau.
Kurz vor Schluss.
Ne? Genau, 80. Minute, glaube ich, irgendwie
sowas in der Art. Ne? Aber dadurch eingewechselt worden.
Und ja. Und ja, diese Szene von Rob Rensenbrink, ich habe sie mir in Vorbereitung auf dieses heute auch nochmal angeguckt. Also es wird jetzt dem Ganzen nicht so ganz gerecht. Man sagt, er hat aus ganz kurzer Entfernung gegen den Pfosten geschossen. Ich glaube, er umkurvt viel Joll, der ist aber schon relativ weit abgedrängt.
Der Winkel wurde schon sehr spitz.
Genau. Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, den musst du unbedingt machen. Also oder wie kann man so ein Ding vergeben? Aber überleg dir das mal.
90. Minute.
In der 90. Minute triffst du dieses Ding. Wobei Ernst Happel hat ja immer noch gesagt, selbst wenn der drin gewesen wären, die hätten einen Weg gefunden, uns mit der Nachspielzeit auch noch einen reinzubringen. Er wurde ja in seiner Heimat in Österreich immer Worldmaster, also Weltmeister genannt und stand mit diesem Ding halt wirklich
ganz kurz davor.
Ne?
Ja, bisher ist es den Ehrentitel hat er, den eigentlichen Titel dann leider nicht. Also man hätte es ihm sicher gegönnt und ich meine, auch die Holländer hätten es ja durchaus mal verdient gehabt, ne? Oder dann auch mal gerade nach 74. Aber gut, es kam halt anders und dann in der Verlängerung.
Es gab ja schon im Vorfeld zwischen den Argentiniern und den Holländern, Passarella hat ja angezeigt, die Gipsmanschette von René van der Kerkhoff nicht richtig. Ne?
Da gab es noch richtig, wie sagt man so schön,
Zoff. Ja, genau, dann hat Happel die Mannschaft wieder in die Katakomben gerufen. Also da waren schon richtige Psychospielchen im Vorhinein. Ne? Also Kempes hat 1-0, Naninga das 2-1. Und ich meine, wenn man sich dann das entscheidende Tor anschaut in diesem Finale, Kempes auch in der 105. Minute, kannst du dich noch daran erinnern? Der wird ja reingespielt, der wurschtelt sich und wuchtet sich an drei oder vier Spielern im Fallen dann vorbei an Jungblut, der wieder im Kasten stand.
Ja.
Das Ding da rein. Es ist irgendwie aber trotz allem, muss man sagen, symptomatisch auch für diese argentinische Mannschaft gewesen, neben all dem, was wir jetzt gesagt haben, eine Heim-WM und komische Dinge gegen Peru, war das natürlich schon eine Mannschaft, auch das darf man nicht vergessen, die einfach Klasse hatte.
Ja. Doch.
Filiol im Tor, der hat ja immer bei den verschiedenen Weltmeisterschaften mit der Rückennummer 5 und 7 gespielt. War wirklich einer der besten südamerikanischen Torhüter aller Zeiten. Passarella, ein absoluter Weltklasse. Ja, Weltklasse.
Kapitän auch.
Ja, der 86 übrigens auch noch im Kader war, aber da keine Rolle mehr gespielt hat. Dann Holguín und Galván, so zwei argentinische Abwehrspieler, wie man sie heute gar nicht mehr findet. Ne?
Also
hart,
Kampftiere. Ne?
Ganz genau. Dann Tarantini, das war der mit dem Riesen... mit der riesen Lockenpracht am Kopf. Ja. Hat später irgendwie...
Klingt so italienisch, ne?
Ja, große Drogenprobleme gehabt in seinem Leben. Oswaldo Ardiles, der ja auch bei den Tottenham Hotspur...
der wurde so eine Legende geworden,
kann man sagen.
Genau.
Ja. Mario Kempes, der Torschützenkönig, später noch seine Karriere ausklingen lassen in Österreich.
War aber eigentlich seine einzige WM, wo er es richtig
geschnackelt hat.
Ganz genau.
Ja. Dann Gallego, ein treuer Arbeiter. Bertoni, durchaus ein guter Mittelfeldspieler. Dann Leopoldo Luque, das war der mit der Pornohose. Die hatte immer Größe 4 oder 5.
Hast du gedacht, okay, alles abgeballt, wir müssen nicht weiterreden.
Ganz genau. Und dann Ortiz und für den kam René Hausmann rein. Also schon eine Mannschaft, wo man ganz ehrlich sagen muss, die hatten auch das Zeug, Weltmeister zu werden. Übrigens das erste Finale, in dem... seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem weder Deutschland noch Brasilien im Endspiel standen.
Oh, ja, stimmt. Ne? Also da muss man ja auch mal wieder, also ja, danke, ja. Mensch, Herr Wagner.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, ja, gut. Also nachdem du hier so aus dem Sattel gegangen bist, würde ich das jetzt auch nochmal ganz kurz.
Ja, okay, ne? Aber das war jetzt wieder ein Punkt mehr. Ja, aber wie auch immer, das Finale war am Ende dann 3-1 gewonnen und dann gab es ja noch diese berühmten Handschlagverweigerungsgeschichten rund um Videla und Menotti. Mhm. Also dass der General ihm wohl gratulieren wollte, aber er die haben sich einfach nicht gesehen. Also das war, glaube ich, alles.
Ne? Ja, ich
habe, glaube ich, ein bisschen mehr draus gemacht, als es
glaube ich auch, ja klar.
Ne? Aber letzten Endes dann Argentinien dann Weltmeister geworden für die Bevölkerung. Natürlich toll und die haben das gefeiert ohne Ende, aber natürlich war dann auch damit, auch für eine gewisse Zeit jedenfalls,
die Legitimation.
Dann auch das Regime weiter gestärkt und das war natürlich, ich sag's mal, wird jetzt scheiße.
Ja, das war ja, ist ja, wenn du auch diesen historischen Vergleich siehst, wenn du dann noch 86 beim zweiten und bislang letzten WM-Titel, da gab es ja den Falklandkrieg.
Ja.
Also irgendwie haben die Regierenden in Argentinien den Fußball auch immer so ein bisschen als Schutzmantel, gerade ja, in den erfolgreichsten Zeiten nehmen wollen.
Ich würde aber trotzdem mal gerne Weltmeisterschaft wieder in Argentinien sehen.
Ja, definitiv. Weil,
diesmal unter anderen Voraussetzungen.
Also ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, das Fußball verrückter ist als Argentinien.
Ja, also das allein schon aus diesem Grund. Und ja, ich meine, ich hätte hier den Vorschlag an die FIFA, vergesst Katar. Also wir können das ganz kurzfristig noch regeln.
Ja, also Sie haben ja 2030, will ja Uruguay eigentlich das haben. Und ich glaube, Uruguay will eine gemeinsame Bewerbung mit Argentinien.
Das wäre auch cool.
Ich meine, die beiden ersten WM-Finalisten von vor 100 Jahren. Also wenn die FIFA irgendwas auf Tradition oder sowas hält, ja, dann sage ich ganz klar, das musst du machen. Und dann kommen ja wieder die Argumente, ja, wir sind ja jetzt schon auf dem amerikanischen Kontinent durch die WM 26, USA, Kanada und Mexiko. Sag ich, ich scheiße jetzt auf irgendwelche Nord-Süd und was weiß ja, ich nicht alles. Das eine ist Nordamerika, das andere Südamerika. Ich möchte jetzt nach 100 Jahren Tradition, möchte ich in Uruguay und Argentinien Fußball-WM spielen.
Das wäre Punkt. Auch mal, vielleicht auch mal so für die FIFA ein Punkt, wo sie sich mal ein bisschen, naja, genau, zumindest wieder mal etwas für ihr Image tun könnte.
Ganz genau.
Das wird nicht mehr sein, weil das ist ein verbrecherischer Haufen, das sage ich einfach. Aber zumindest das könnte man mal machen, weil das hätte wirklich, das hätte was. Muss man wirklich sagen, wir brauchen das, die Fußball-Weltmeisterschaft, die wir ja nach wie vor lieben, trotz der diesjährigen Diskussion, da werden wir ja zu gegebener Zeit auch noch was zu sagen. Bitte wieder in einem richtigen Fußballland und Argentinien wäre einfach dran. Punkt.
Genauso.
Ja, damit schließen wir die Weltmeisterschaft 1978 ab. Oder gibt es noch irgendwas zu sagen?
Ich kann sagen, er hat ein Pulsmessgerät am Arm. Es ist jetzt wieder im Normalbereich.
Ah ja, geht wieder. Kein Thema. Ja, lieber Thomas, dir lieben Dank.
Danke.
Und beim nächsten Mal reden wir über die WM 82. Ich glaube, da bist du dann wirklich richtig eingestiegen.
Genau.
Das sparen wir uns dann fürs nächste Mal auf. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis bald. Tschö.
Tschüss.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.